Ständen wir bei den EU-Verträgen schon zwei Kommissionen vom National- und Ständerat sind dafür. Ist es wichtig für die Demokratie oder nur ein politischer Trick? Keine Rentenaltererhöhung bei der AHV-Reform 2030, dafür freiwillig länger arbeiten. Ist das ein pragmatischer Kompromiss vom Bundesrat? Und die Wissenschaft streicht das schlimmste Klimaszenario. Ist das jetzt eine Entwarnung? Der Sonntag als Podcast. Schön, los ist zu. Zu Gast sind heute die Alin Trede von den Grünen, der Thomas Säschi von der SVP und der Martin Bäumle von den Grünliberalen. Ich bin der Oliver Steffen. Lust und Frust von der Woche. Begeistert hat mich diese Woche die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, die mit so viel Überzeugung Spiel für Spiel gehen, Gegner zum Teil richtig gehend überfahrt. Am Dienstag gibt es dann den Härtetest gegen Finnland und nachher Viertel-, Halbfinal und Final, wenn alles gut geht. Für das drücke ich auf alle Fälle die Däume. Prognosen wage ich selbstverständlich keine. Und so einen richtigen persönlichen Frust, ich habe mir das heute überlegt, was hat mich genervt diese Woche, aber entweder hat mir die Wärme alles Frustrierende aus dem Hirn rausgeschwemmt. Ich habe einfach die letzten Tage genossen, dass der frühe Sommeranfang, der schöne Sommeranfang, das schöne Sommerwetter hat irgendwie alles überstrahlt. Alin Trede, bei dir gibt es sicher einen Frust.
Also bei mir ist so ein bisschen Lust und Frust ist so ein bisschen das Gleiche und gehört auch ein bisschen zusammen. Also es ist ja das lachende und das weinende Auge. Ich habe am Freitag die letzte Fraktionssitzung als Fraktionspräsidentin. Und ja, ich vermisse es eigentlich schon. Meine Fraktion und auch das Bundeshaus. Ich habe es echt, ja, es war eine sehr schöne Zeit im Nationalrat. Mit, ich werde sogar Thomas mit Martin vermissen. Nee, also wirklich so ein das Abschied nehmen ist etwas, wo ich nie gut war drinnen. Und auf der anderen Seite ist es eben auch mega Lust, weil wir mit der Greta Gysin eine super Fraktionspräsidentin gewählt am Freitag. Das Team ist gut, die Fraktion ist gut aufgestellt, auch mit neuen Leuten. Also ich glaube, es ist so frischer Wind und auch ein guter Zeitpunkt für mich, können zu gehen.
Thomas Säschi, Freude und Ärger bei dir?
Ja, meine Freude ist der Bundespräsident Guy Parmelin, der heute in der Sonntagspresse klargestellt hat, dass er Ja stimmen zur Nachhaltigkeitsinitiative, keine 10 Millionen Schweiz.
Du hast das klargestellt?
Ja, der Beat Jans hat ja in der Arena gesagt, er hat eine andere Meinung und man hat mit ihm geredet und er sagt ganz klar, nein, ich sage Ja zu dieser Initiative. Was mich stört, ist der Beat Jans. Er macht wirklich eine Kampagne. Ich bin jetzt mehrmals an seinen Anlässen gesehen. Er sagt auch Sachen vor dem Publikum, die einfach schlicht faktenwidrig sind, die so nicht stimmen. Und ich finde das eines Bundesrats unwürdig. Und ich hoffe, dass am nächsten Mittwoch hier im Bundesrat eine Diskussion geführt wird. Was ist genau die Rolle von Beat Jans im Bundesrat? Ich habe das Gefühl, nach zwei Jahren nach seiner Wahl im Bundesrat ist er noch immer nicht angekommen.
Lust und Frust bei dir, Martin Bäume?
Also die Lust ist mal die gleiche wie deine. Ich bin natürlich fasziniert in unsere Eishockey-Nazi, obwohl sie den Trainer müssen wechseln mussten. Wir haben ein bisschen Angst gehabt. Und ich kann wahrscheinlich sagen, entweder trotz oder gerade vielleicht für die ganze Teamgeschichte ist das super. Ich hoffe einfach, dass sie mit dem Torreigen nicht sich zu früh alles verschossen haben. Und dann immer einen von diesen Zwischenstufen nachher gegen einen kleinen härteren Gegner also mit 0-1 oder 2-1 untergehen. Aber es ist wirklich eine Freude im Moment, wie die Mannschaft offenbar das verkraftet hat mit dem Trainer, die sie schon kennen, jetzt wirklich eine super Leistung bringt, ist nicht selbstverständlich nach diesen doch nicht so schönen Schlagzeilen, wo ich mir Sorgen gemacht habe, dass es einen Impact haben könnte. Und Frust, muss ich sagen, ist natürlich wieder gestern Nacht wieder ein Angriff auf Kiew. Der Krieg ist weit weg vom Ende. Meine Prognosen alle falsch. Ich bin davon ausgegangen, der Trump schafft das. Was er aber macht, ist, statt den Krieg beenden, hat er einen anderen angefangen im Iran, wo er auch nicht weiterkommt. Also die Welt ist auf einer Schieflage. Und ich weiss nicht, ob wir uns bewusst sind, dass nur mit Aufrüsten wir die Schieflage nicht lösen. Wir müssen irgendwann mit einem Modus kommen, miteinander zu reden, zu verhandeln. Aus dem rauskommen, wieder in einem Modus miteinander zu reden, statt gegeneinander. Sonst funktioniert das nicht. Und da mache ich mir Sorgen, eigentlich an die Zukunft von unserer jungen Generation. Ich meine, wir, die jetzt langsam Richtung Pension gehen können, das ein bisschen lockerer sehen. Ich mache mir wirklich manchmal Sorgen um die Zukunft. Ich werde weiterhin dafür kämpfen, dass man auch noch von Frieden und Reden miteinander redet und nicht nur von Aufrüstung und Waffen und gegeneinander.
Wir kommen zum ersten Thema. Wer entscheidet über die neuen Verträge mit der EU? Nur das Volk oder braucht es zusätzlich auch eine Mehrheit der Kantone?
Bei Bei der Abstimmung über die EU-Verträge soll nicht nur das Volk, sondern auch eine Mehrheit der Kantone müssen Ja sagen. Das wollen die staatspolitischen Kommissionen von National- und Ständerat. Ein doppeltes Mehr würde die Annahme der Verträge schwieriger machen. Es bräuchte dann etwa 55% Ja-Stimmen statt 50%. Ob es für die Abstimmung ein Ständemehr braucht, entscheidet am Schluss das ganze Parlament. Der Bundesrat ist dagegen.
Also jetzt haben wir zuerst die ständerätliche Kommission gehabt, jetzt die nationalrätliche staatspolitische Kommission. Und beide sagen, ja, wir machen eine Verfassungsänderung und dann braucht es ein Ständemehr. Das ist doch eine saubere Argumentation.
Ich glaube, man muss da ein bisschen früher anfangen. Die Diskussion ist ja schon länger. Es hat auch von Kompass eine Kompass-Initiative gegeben, die das ja auch fordert. Der Bundesrat hat sich sehr klar geäußert. Er hat gesagt, wir gehen mit den bilateralen drei. Also, das sind verschiedene Verträge, gleich um wie mit vorherigen Verträgen, internationalen. Und das heisst, es braucht kein Ständemehr. Aber es ist ganz klar, unsere Institution muss man einfach ein bisschen schützen. Das Parlament kann das immer beschließen. Kann sagen, noch, wir wollen ein Ständemehr. Aber was jetzt gerade abgeht, ist schon ohne Fall, den es so noch nie gegeben hat. Weil eigentlich ist es sehr klar, die Büros, also bei uns jetzt das Büro vom Nationalrat, tut zuweisen, welche Kommission welche Geschäfte behandelt. Und bei uns ist es sehr klar, also es ist knapp gewesen, aber es ist mehrmals ein klarer Entscheid im Büro, dass die APK, dass die Außenpolitische Kommission, der Lead hat. Und was jetzt passiert, ist, dass andere Kommissionen wie viel anfangen übersteuern. Wenn man das im Parlament diskutiert, habe ich kein Problem damit. Aber das, was jetzt abgeht, habe ich schon das Gefühl, erstens ist sowieso die Diskussion über die Ständemehr, finde ich, ein bisschen Ablenkungsmanöver. Mhm. Wir müssen einfach schauen, dass wir jetzt schaffen, gute Verträge zu machen, die im Interesse der Schweiz sind. Und der braucht vielleicht gar kein Referendum. Aber auch dann, schlussendlich, kann man immer noch ein Referendum machen und die Bevölkerung kann darüber entscheiden.
Also du sprichst ja den Streit da zwischen der Kommission. Welche Kommission darf jetzt, welche soll? Aber wenn wir es jetzt noch mal anschauen, einen Schritt zurückgehen. Eine Mehrheit der Rechtsprofessoren argumentiert anders, sagt der Masseneinwanderungsinitiativartikel, was nach der Masseneinwanderungsinitiative gegeben hat, der sei nicht betroffen, weil die Änderung betrifft vor allem EU-Bürger, die schon jetzt in der Schweiz sind, also nicht solche, die neu zuwandern.
Gut, ich habe jetzt die Zahl der Gutachten nicht gezählt, aber es gibt ganz viele Gutachten, die sagen, mit diesen bilateralen drei wird die Personenfreizügigkeit ausgeweitet. Also es ist einfacher, in die Schweiz hineinzukommen und vor allem ist es einfacher, dort zu bleiben. Man kommt das sogenannte Daueraufenthaltsrecht schon nach 5 Jahren über mit den entsprechenden Ansprüchen im Schweizer Sozialwesen. Und wir sehen ja jetzt schon den Streit, der zwischen der EU und der Schweiz wieder losgegangen ist, dass jetzt wir plötzlich 600 Millionen mehr zahlen für arbeitslose EU-Bürger, die in der Schweiz die Arbeit verlieren. Also man sieht, man fängt jetzt schon an, der Schweiz reinzureden, wie sie ihre Sozialversicherungen zu handhaben haben. Und da bin ich einfach der Meinung, wenn Zuwanderung ausgeweitet wird, wenn in Zukunft die EU bestimmt, wer Zugang hat zu den Schweizer Sozialversicherungen, dann ist es gleichbedeutend wie eine Verfassungsänderung. Und für Verfassungsänderungen braucht es zwingend Ständemehr. Und zudem steht im Artikel 121a, das ist eben der Masseneinwanderungsartikel, ganz klar, wenn es neue völkerrechtliche Verträge gibt, die die Zuwanderung ausweiten, so sind die nicht zugelassen. Gut. Und darum muss man das streichen.
Hat der Thomas Asche nicht recht in seiner Argumentation? Ist er die Argumentation der Mehrheit von den beiden Kommissionen, die das jetzt behandelt haben?
Nein, überhaupt nicht. Also mal erstens haben wir bilaterale 1 und 2 gehabt. Wir haben genau gleich gesagt, das ist das Volksmehr. Für die bilaterale klingt für mich eigentlich grundsätzlich das Gleiche. Juristisch ist die Frage nicht schwarz-weiß beantwortet. Es gibt auf beiden Seiten Rechtsgelehrte, die sagen, es ist ganz klar, es braucht keine Verfassung, es hat keinen Verfassungsrang. Es gibt andere Juristen, die sagen, es hat Verfassungsrang. Das ist, ich sage immer, zwei Juristen, drei Meinungen. Mit anderen Worten, am Schluss ist es eine politische Entscheidung, wie wir mit dem umgehen. Ich sage klipp und klar, wenn das nicht einfach ein Trojaner wäre, um zu sagen, wir machen die Hürde grösser. Ich würde doch nicht dem Thomas Asche noch eine Waffe in die Hand geben, wo ja sowieso das Referendum kommt, wenn wir das nicht mühen. Und nochmal, es ist nicht zwingend im Verfassungsrang. Man kann es so sehen, man kann es auch anders sehen. Und dann nehme ich den Weg, den das Parlament hoffentlich Mehrheit beschließt. Bilaterale 1 und 2 sind nicht Verfassungsrang, 3 sind es auch nicht. Und das andere sind Nebelpetard aus meiner Sicht. Aber man könnte es, nochmal, man könnte es auch anders sehen. Wenn jetzt Thomas mir sagen würde, wir stimmen dieser dieser Vorlage dann zu und ergreifen kein Referendum, dann, oder wir sind dann dafür, dann könnte ich mir das noch überlegen, noch mal bis zum nächsten
Also Woche, es ist ein politischer Entscheid, aber das versteht doch in der Bevölkerung niemand, wenn einfach die, die für die Bilateralen sind, die für die Bilateralen sind, sagen, nein, es braucht keine Stände mehr. Die, die dagegen sind, sagen, ja, es braucht eins, weil die Hürde etwa bei 55% dann ist, statt bei 50%. Also das versteht doch niemand.
Ja, das ist ja der Sinn der Sache. Sie wollen ja genau, also das ist das Einzige, was ich wirklich den Kompass oder die Initiative habe vorgeworfen. Sie sind dagegen. Sie haben ihr Geld und ihr Reichtum und alles gemacht, haben profitiert, haben jetzt das Geld, das sie investieren, in ein, finde ich, jetzt demokratiepolitisches Instrument, das mir mega wichtig ist, eine Initiative, wo man aber dann sagt, ja, also, was haben sie Angst vor der Bevölkerung oder was? Man kann ja einfach die Bevölkerung entscheiden, weil das Referendum wird sicher kommen. Und darum bräuchte es das eigentlich gar nicht. Und schon durch das hat es wieder eine Diskussion über das Ständemeer, anstatt dass wir jetzt mal schauen, was heisst es inhaltlich wirklich? Wir haben ganz viele Themen. Das Stromabkommen ist zum Beispiel eins, das wir so fest wirklich brauchen. Und da müssten wir jetzt vorwärts machen und das tut alles wieder verzögern. Und das ist natürlich aufgegangen, ja?
Also du sagst, man diskutiert eigentlich über das Falsche.
Ja.
Sage ich auch so, aber ich komme zu einem ganz anderen Schluss. Oder? Es sollte eben keine politische Diskussion sein. Und Martin Bäumle ist erfrischend ehrlich gewesen. Er sagt, er tut aus rein politischen Gründen tut man es so oder so gesehen. Aber wenn man es inhaltlich anschaut, dann sieht man ganz klar, die bilateralen drei, das ist ein sogenanntes Integrationsabkommen. Und der letzte Integrationsvertrag ist der Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum 1992. Und auch dort hat es ein Stände mehr gebraucht. Personenfreizügigkeit bei der bilateralen 1 und Schengen-Dublin bei der bilateralen 2 sind nie so gravierend gewesen, wie jetzt die Integration in die Europäische Union mit zwingender Rechtsübernahme und die Unterstellung unter die EU-Gerichtsbarkeit. Wir gehen viel, viel weiter mit dem Schritt und darum braucht es klar ein Ständemeer.
Warum geht ihr jetzt über den Kampf der Kommission? Warum kann man nicht einfach das im Parlament ganz normal einfach diskutieren?
Aber das sehe ich gleich. Und okay. Das schreibt auch der Kommentar zum Parlamentsgesetz, wo ich mehrmals eingebracht habe in der Diskussion, sagt das ganz klar. Am Schluss wird sowieso einer von beiden Räten entscheiden. Darum ist es gar nicht so wichtig, welche Kommission jetzt das vorberaten soll. Am Schluss kommt es in den Rat. Jetzt kommt es wahrscheinlich im Herbst in den Ständerat, statt jetzt schon im Juni in einen anderen Rat. Aber es kommt früher oder später.
Es verzögert sich einfach. Es gibt ja noch eine andere Variante. Es gibt ja du hast sie schon angesprochen, die Kompass-Initiative.
Also das ist ja eigentlich der Punkt. Wir werden irgendwann über die Initiativen abstimmen und wenn das Volk die annehmen würde, gelten neue Spielregeln.
Dann müssen wir ja Volk, Volk und Stände ja sagen. Ja, aber dann gibt es neue Spielregeln, genau. Dann bräuchte es auch Stände.
Und jetzt haben wir noch die alten Spielregeln. Also rein so kann man, also nochmal, juristisch kann man zwei Sichten einnehmen, aber rein politisch ist klipp und klar, wir haben keinen Druck jetzt, etwas zu ändern an der bisherigen Auslegung, wie wir geschafft haben. Und nochmal, es ist nicht so wahnsinnig viel mehr. Du, ist natürlich so, ihr sind schon im Abstimmungskampf gegen die Vorlage. Die Schweiz hat immer noch sehr viele Möglichkeiten. Ich bin sogar der Meinung, sie kommt eher mehr Möglichkeiten über, weil man in den Retorsionsmassnahmen nicht mehr überall reingreifen kann. Aber ich weiss, die Abstimmung werden wir noch intensiv miteinander diskutieren. Und ich sage auch, es ist nicht einfach nur Gold, was glänzt dort drin. Aber ein Stromabkommen ist essentiell für die Schweiz. Aber und wir nehmen dann vielleicht das eine oder andere in Kauf und müssen vielleicht einmal lernen, ein bisschen härter bei der Personenfreizügigkeit Umsetzung zu sein, so wie andere EU-Länder übrigens aber auch. Und nicht wie wir gut. Schon heute vorausgehorsam arbeiten zum Teil.
Ich will noch zu dieser Kompass-Initiative kommen. Wäre das nicht der sauberste Weg, zu sagen, wir ziehen die möglichst vor, machen das möglichst schnell, dass Volk und Stände über die abstimmen? Dann hast du die Frage geklärt.
Ja, also es läuft ja jetzt und man hat extrem viel. Also das ist ja eine lange Geschichte, jetzt, dass wir überhaupt die Vorlage im Parlament haben. Aber es ist ihr gutes Recht. Wir haben das Instrument von einer Initiative, sie können das machen. Aber ich sage, es ist eigentlich eben, es sind nicht nur Nebelpetarden genannt, es sind einfach Diskussionen, die wir führen, ohne dass wir eigentlich die Inhalte zurück anschauen und da vorwärts machen. Weil von dem ist unser Wohlstand abhängig.
Machen wir einen Punkt unter die Diskussion über das und reden dann das nächste Mal auch wieder über den Inhalt. Kein höheres Rentenalter, dafür freiwillig länger arbeiten.
Diese Woche hat die Innenministerin Elisabeth Baumschneider den Medien erzählt, wie der Bundesrat AHV bis 2050 wird finanzieren. Die Regierung will mehr Geld ins Sozialwerk bringen, indem höhere Dividenden AHV-beitragspflichtig werden und indem mehr Menschen arbeiten und AHV-Beiträge zahlen. Um das zu erreichen, sollen Frühpensionierungen in der Regel erst ab 63 statt wie heute ab 58 erlaubt sein und freiwilliges Arbeiten nach dem Pensionierungsalter finanziell attraktiver werden. Eine Rentenaltererhöhung steht im Moment aber nicht zur Debatte. Die Reform AHV 2030 geht jetzt in die Vernehmlassung.
Thomas, also statt einem höheren Rentenalter versucht man, die Menschen jetzt zu motivieren, dass sie länger arbeiten, dass sie sich später früh pensionieren lassen. Ist das nicht ein schlauer Weg vom Bundesrat? Weil die Rentenaltererhöhung ist ja durch abgelehnt worden.
Ja, wir dürfen nicht vergessen, in einer Woche von heute fängt die Sommersession an. Und in dieser Sommersession gibt es eine andere Vorlage, wo man die Mehrwertsteuer für die AHV um 0,5-0,7% anheben will. Wir sind dann also bald bei 9%. Und da bin ich einfach klar dagegen. Und dann auch die Aussage von Elisabeth Baumschneider, ja, mit der Initiative «Keine 10 Millionen in der Schweiz», das würde der AHV schaden. Das Gegenteil ist der Fall. Sie wollen noch mehr Leute reinholen in ein System, wo heute schon nicht ausfinanziert ist, wo man die Mehrwertsteuer sogar muss ausführen, um sie ausfinanzieren. Also da gehen irgendwie die Gedanken nicht auf. Ihre neue Vorlage ist ein schmaler Wurf. Wir werden das jetzt in der Vernehmlassung anschauen.
Alle in Rede. Einverstanden. Es ist keine wirkliche Reform, es ist ein Reformli. Man holt ein bisschen mehr Geld für die 13. AHV primär, wahrscheinlich mit Mehrwertsteuer, vielleicht noch mit Lohnprozent. Ist das der richtige Weg?
Also ich finde jetzt den Vorschlag 2030, den sie gemacht hat, nicht so schlecht. Aber der Punkt ist natürlich, wir müssen vorher, also im Moment ist die viel grössere Frage, ist die Finanzierung von der 13. AHV. Es war ein Jahr vor der Bevölkerung. Also müssen wir jetzt schauen, wie wir das gut machen. Wir haben im Ständerat, ist es eben also mit Lohnprozent und Erhöhung von Mehrwertsteuer. Der Nationalrat ist eher nur Mehrwertsteuer. Also ich finde schon, wir müssen schon aufpassen, dass man nicht für alles immer die Mehrwertsteuer erhöhen kann.
Aber ich komme langsam auch, das Gefühl, über das
ja, es ist. Also vom Bundesrat kommt es immer so, warum auch immer. Wir sind leider nicht dort. Aber es ist für die Armeefinanzierung ist das ein Vorschlag. Und immer, ja, es ist nur befristet, ja klar. Aber es ist immer wieder die Mehrwertsteuer und das bricht alle. Also wir müssen dort schon schauen, wie kommen nicht nur sparen beispielsweise oder eben irgendwie so erhöhen, sondern wo können wir auch sonst auf der Einnahmeseite schauen. Und dort haben wir schon die ganze, also finde ich schon die Dividendendiskussion, dass wir die mal führen, gut, aber wir haben dort die ganze Erbschaftssteuer, wir haben alle Transaktionssteuern, all diese Thematiken sind weg. Und dort glaube ich, also das ist natürlich der Höhere, dass man mehr Einnahmen hat, aber sonst finde ich schon, müsste man mindestens bei dem Lohnprozent und Mehrwertsteuer bleiben das nicht alles im.
Aber ich spüre aus dieser bundesrätlichen Strategie aus, eigentlich ist alles gut mit der AHV, obwohl wir haben 2035 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner, eine halbe Million mehr als heute. Und dann sagt man, ja, es ist eigentlich alles gut, wenn man ein bisschen Mehrwertsteuer erhöht. Und da muss jetzt das Parlament einen Weg finden, sonst machen wir es dann selber, dann kommen wir auf einen guten Weg. Ist das nicht ein bisschen zu einfach?
Also der Bundesrat hat offenbar gar keine Strategie. Ich will zweitens festhalten, irgendwelche neuen Steuern, mehr Dividenden, mehr Vermögen, mehr weiss ich was, lehne ich komplett ab. Das ist nicht der richtige Weg. Bei der AHV bin ich der Meinung, das höchste der Gefühle ist eine Befristung von 0,5% Mehrwertsteuer, kein Lohnprozent, dann würde ich dem nicht mehr zustimmen, eine Befristung, damit der Druck auf der Altersreform bleibt. Wenn das Volk das ablehnt, müssen wir noch mal über die 13. reden, die mir als Nagüs kann, ist, die falsch ist. Und wenn man, nicht will, wenn man die Zeche nicht will, zahlen für die Bevölkerung, dann muss man auch Konsequenzen ziehen. Jetzt von der Baumschneider, was ich gut finde, ist der Anreiz, das sagen wir schon lange, Anreiz, dass die Generation der Babyboomer länger arbeiten, das hilft uns der Zuwanderung allenfalls, das hilft uns, dass Leute, die Fachkräftemangel auslösen, nicht früher gehen. Aber generell, alle mit 63. Ich meine, es gibt nun einfach mal Leute, die nicht wie ich studiert haben, die vom Bau sind, die nach 40 Jahren, 42 Jahren einfach in Rente sollen dürfen gehen. Also lieber eine 40 Jahre Lebensarbeitszeit, damit Leute, Babyboomer, die
also, gut studiert sind... Also du sagst, man muss das anders
ja,
anfangen.
Und wir müssen das Rentenalter erhöhen. Das Referenzalter muss schrittweise rauf. Das bin ich überzeugt. Anders geht es nicht. Und
die Bevölkerung hat Nein gesagt zu dem. Die Bevölkerung hat Nein gesagt zu dem. Hat
das heisst nicht, dass man es nicht wieder kann bringen in 5 bis 7 Jahren wenn wir merken, wo wir stehen.
Aber es hat dort noch einen anderen Aspekt. Also ich habe sehr viele Menschen, die mir schreiben, die irgendwie 50, 55 sind oder 58, die gerne noch würden, aber einfach auch nicht mehr gebraucht werden oder den Job nicht bekommen. Also ich glaube, dort müssen wir schon
also noch ein bisschen weiter schauen. Es tönt nicht ein bisschen zu schön. Man kann dann länger arbeiten, auch über 70 aus.
Also Gastronomie,
braucht die Wirtschaft die Leute? Also nutzt die Wirtschaft die Leute überhaupt?
Das ist ein ganz guter Punkt. In der Gastronomie gibt es mehr als 10'000 Leute, Schweizer, die arbeitslos sind. Und trotzdem holt man junge Ausländer wieder in die Schweiz hinein. Das ist einfach falsch. Und darum muss man die Gastronomen verpflichten, endlich wieder Schweizer einzusetzen. Und das kann man mit einem Ja zu unserer Initiative
machen. Aber ich kann mir einen 70-Jährigen beim besten Willen jetzt in der Gastronomie schwer vorstellen.
Nein, aber nur schon einen 58-Jährigen. Auch solche Leute haben unterdessen Mühe, wieder einen Arbeit zu finden. Und ich meine, das Verbot, dass man sich nicht mehr früh pensionieren lässt, da bin ich völlig dagegen von Elisabeth Baumschneider. Wenn jemand einfach müde ist vom Arbeiten und genug Geld auf die Seite gelegt hat und sagt, ich nehme halt eine tiefere Rente in Kauf, dann sollen das dürfen in meinen Augen. Was fehlt, sind innovative Ideen. Zum Beispiel die Leute, die in die Schweiz kommen, schon 40 sind, die müssen sich vielleicht in die AHV einkaufen, weil am Schluss landen sie am Schluss in der Ergänzungsleistung und das wollen wir auch nicht. Also dort wird die SVP Druck
machen. Also keine innovative Ideen. Früher pensionieren, vergraulen, ist auch nicht gut.
Gut, also eben, ich finde, es läuft jetzt Vernehmlassung, das ist Ihr Vorschlag. Mhm. Ich glaube einfach, also das mit der Gastro habe ich jetzt so noch nie gehört, weil die lechzen nach mega vielen Leuten sowieso grundsätzlich. Also ich habe das Gefühl, die würden alles nehmen, aber es ist natürlich so, 70, da ist man vielleicht nicht mehr dort, wobei.
Also, ja, nichts gegen 70-Jährige.
Ich glaube, man muss wie diese Aspekte auch noch, wir haben auch noch die ganzen Lücken, wir haben die Frauen, die weniger haben, vor allem nachher im Pensionsalter. Das ist natürlich das zweite Säule-Problem, aber ich glaube, das gehört einfach alles
zusammen. Und dann habe ich noch gelesen, die Lifestyle-Teilzeit-Pensen ab 50. Muss man nicht dort etwas dagegen machen?
Ja, das ist echt so, wird ja auch immer so wüst gemacht. Ich meine, dort müsste man halt dann auch mit der externen Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie wieder etwas machen. Dort sagt man ja auch wieder, nein, das ist viel zu teuer. Wo man auch sieht, bei ganz vielen Berechnungen, dass es sich längstens würde lohnen, wenn man dort mehr würde investieren. Also ich glaube, man kann nicht einfach sagen, das ist Lifestyle, sondern es ist eben auch Arbeiten, Familie und auch Politik zum
Teil. Also da sind natürlich heute tatsächlich falsch gestellt, oder? Also wenn ich dann die obersten Prozent, wo man verdient, dann wieder immer mehr am Fiskus geht, dann sagt sich eigentlich irgendwann ein gut verdient, ja, also ich gehe lieber auf 70%, weil ich schaffe noch die letzten zwei Tage schaffe ich nur noch für die Steuern. Also grundsätzlich müssen wir Anreize schaffen, dass Leute länger mit höheren Pensen drinbleiben, wenn sie das mögen. Sie sollen aber auch gehen können, wenn sie nicht mehr mögen. Ich glaube, das ist wirklich jede individuell. Aber wenn man Anreize stellt, dass eigentlich Schaffen sich lohnt und dass nicht Schaffen fast negativ ist, aber auch die Arbeitgeber bereit sind, halt etwa mit 57, wo noch gut 10, 12 Jahre arbeiten kann, noch ansteht und nicht sagen, ja, nein, das ist mir zu teuer wegen der Pensionskasse. Ja, und der wird vielleicht nicht mehr ewig lang arbeiten. Ja, wir nehmen lieber einen Jüngeren. Das ist auch eine Fehleinschätzung. Da geht auch Erfahrung verloren. Aber vielleicht muss auch die ältere Generation bezüglich der Löhne ein bisschen Bereitschaft haben, oben runterzukommen. Weil es ist halt schon so, wenn der Lohn immer noch raufgehen soll und die Jüngeren tiefere Löhne haben, wird es auch schwieriger, weil dann sind die Leute auch noch zu teuer.
Gut, wir sind beim dritten Thema. Wird der Klimawandel doch weniger schlimm als befürchtet?
Eine Gruppe von Klimaforscherinnen und Forschern ist der Meinung, dass das schlimmste Klimaszenario nicht mehr realistisch ist. Statt 4,8 Grad Erderwärmung bis ins Jahr 2100 gehen die Forschenden jetzt von 3,5 Grad Erderwärmung aus. Das wegen dem schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Dass das Worst-Case-Szenario nicht mehr plausibel ist, ist laut den Forschenden aber keine Entwarnung. Auch 3,5 Grad Erderwärmung hätten grosse negative Folgen. Auch das optimistischste Szenario ist gestrichen worden. Die Erde wird wohl bald mehr als 1,5 Grad wärmer sein im Vergleich mit der vorindustriellen Zeit.
Martin Bäumler, als du das gehört hast, hast du dich gefreut, weil du hast können sagen, das Extremszenario gibt es nicht mehr, die maximale Erwärmung auf über 7 Grad auch nicht mehr. Klimaschutzmaßnahmen scheinen zu wirken.
Mich hat sich beruhigt, dass ich nicht völlig Unrecht behalten habe. Ich habe natürlich gehofft, aufgrund von dem, dass die Welt nicht geschlafen hat, dass auch China massiv auf Erneuerbare setzt, in Amerika leider gar nicht, dass wir tatsächlich davon ausgehen können, wenn wir jetzt so weiter schaffen und noch ein bisschen mehr machen, dass wir dann tatsächlich die allerschlimmsten Szenarien möglicherweise nicht eintreffen. Was mir mehr Sorge macht, ist, dass das unterste Szenario, das wir erreichen müssen, wesentlich unwahrscheinlicher geworden ist und sich verschärft. Also eigentlich, es ist Gegenteil, es ist keine Entwarnung. Aber es ist zumindest positiv, dass wir trotzdem wir machen etwas und haben zumindest mal das Allerschlimmste, wo einfach für die Welt Katastrophe wäre. Das haben wir mal bremsen. Und damit haben wir auch die Zeit, wo wir eigentlich immer gesagt haben, wir haben sie nicht, bis 2050 netto null zu erreichen und nachher mit negativen Emissionen, zeichnen sich ab, das könnte funktionieren. Und das macht mich zufrieden, auch als Atmosphärenwissenschaftler, dass tatsächlich die Chance noch besteht, dass man eben handeln kann. Weil wenn man sagt, man kann gar nicht mehr handeln, Titanic-mässig, dann will dann niemand mehr handeln.
Ist für dich eine Entwarnung?
Nein, es ist... am Schluss müssen wir für die Schweiz schauen. Und wenn ich schaue, was Albert Rösti macht, macht er in meinen Augen einen super Arbeit. Ich meine, wir sind unterwegs beim Ausbau von Solar. Bei der Wasserkraft sind wir auch gut unterwegs. Und jetzt kommt in zwei Wochen kommt die Vorlage ins Parlament, dass wir ein neues Kernkraftwerk wieder planen können. Man darf sich keine Illusionen machen, dass Solar das bringt am Schluss einfach nur den Strom, wenn wir schon genug Strom haben. Also es ist okay, dass gewisse Leute in das investiert haben, aber es hilft uns nicht für die Winterlücke. Und für die Winterlücke gibt es leider nur eins, das ist Kernkraft. Und da werden wir in zwei Wochen jetzt Passus im Gesetz wieder herausstreichen können. Und dann wird die Stimmbevölkerung im nächsten Februar voraussichtlich darüber abstimmen können, ob man dem zustimmen will oder nicht. Aber wenn das abgelehnt werden sollte, dann haben wir ein Problem. Aber ich bin überzeugt, wir kommen hier im Schweizer Volk.
Also, Alite, ich spüre die beiden Herren schnaufen ein bisschen durch. Immer noch mit einer gewissen Vorsicht. Du auch?
Nein. Also vorher hast du beim anderen Thema innovative Lösungen wollen. Jetzt auf eine alte. Technologie wie AKWZ ist jetzt für mich auch nicht sehr innovativ. Ich glaube, das, was jetzt passiert, wenn solche Berichte kommen, es ist sicher gut, wir machen etwas, aber es ist viel zu wenig schnell. Man redet überhaupt nicht über Kipppunkte, oder? Man kann auch nicht mehr Sachen zum Teil wieder ein Ökosystem nicht mehr im System sein, dann können wir die auch nicht mehr zurückholen. Und es passiert auch nicht, das ist nicht das Gleiche wie jetzt mit der AKW-Diskussion. Da sagt man, es hat viel Sonne, wir haben Solarstrom, viel zu viel im Sommer und dann müssen wir im Winter. Und jetzt gibt es wieder eine AKW-Diskussion und das bremst wieder den Ausbau von der Solarenergie. Und da habe ich das Gefühl, passiert jetzt das Gleiche. Ah ja, super, wir machen ja etwas, das reicht jetzt, dann müssen wir nicht. Dabei müssten wir viel ambitionierter sein. Und dass man jetzt habe ich die letzten, weiss ich, wie manchmal, als ich hier bei Kocken die Frage bekommen, ja, der verliert und man redet nicht mehr über das Klima, es ist gar kein Klima. Jetzt kommt einmal so eine Forschergruppe, die sagt, also das Worst-Case-Szenario ist vielleicht nicht mehr, also erreichen wir zum Glück vielleicht nicht so. Und dann redet man dann wieder über das Klima. Also ich finde, so die ganze Diskussion ist schon, bremset halt nachher auch das, was wir dann wirklich geschafft haben. Und wir müssten viel ambitionierter sein und viel schneller.
Und für die Schweiz muss man ja sagen, oder, sind ja Prognosen dramatischer. Ja. Also wir sind ja jetzt schon bei 2,9 Grad, während die Welt bei etwa 1,5 Grad ist. Und uns wird es auch noch viel härter treffen.
Das ist das, was ich will sagen. Darum können wir froh sein, wenn das absolut schlimmste Szenario nicht eintritt. Das wäre für die Schweiz möglicherweise ziemlich problematisch. Da wären gewisse Gebiete nicht mehr bewohnbar. Also von dem her, ich hoffe, wie das absolut schlimmste Szenario auch Kipppunkte ein bisschen abgeschwächt, das ist eine Chance. Aber das zeigt eben, wir müssen ehrgeizig dranbleiben. Und im Gegensatz zum Thomas Eschi, der daran glaubt, dass wenn wir ab 20, 50, 55, 60 vielleicht dann zwei neue Ocken bauen, wir lösen mit dem irgendein Problem. Kurzfristig bringt das genau gar nichts. Im Gegenteil, es gefährdet der Ausbau der Erneuerbaren. Mittelfristig lange es nicht. Und langfristig ist der falsche Weg, weil im Winter brauchen wir zwar Strom, aber das ist Kernenergie mit Bandering genau das Dümmste. Wir werden eine Kombination brauchen aus Solar, Wind, Wasser und erneuerbarem Gas, wo genau im Winter sehr einfach kostengünstig produzieren kann, wenn es braucht. Und wenn es nicht braucht, ist es nicht da. Es wird am Anfang fossil sein, gefällt uns zwei nicht, wird aber langfristig 100% erneuerbar sein. Und in dem Sinn ist das kein planbares Szenario.
Also, lieber Martin, wenn du kurzfristig etwas machen willst, dann musst du weniger Leute in das Land hineinladen, dann braucht es weniger Strom. Ja, am 14. Juni, dann machst du kurzfristig
etwas. Also, die leben ja immer irgendwo. Aber der Umkehrschluss, oder, dass alles gut wird, das stimmt doch nicht. Oder? 3 Grad weltweite Erwärmung heisst für die Schweiz 4,9 Grad. Heiße Sommer, trockene Böden, starke Niederschläge, weniger Schnee im Winter und so weiter. Muss man nicht alles machen, was möglich ist, statt dass man jetzt eine AKW-Diskussion führt?
Jetzt noch einmal, oder? Wir sind in der Schweiz. Wir haben weniger als 1% des globalen CO2-Ausstoßes. Wenn ich mir überlege, wie viele Bomben zwischen der Ukraine und Russland jetzt schon hier und her geschossen worden sind. Iran ist bombardiert worden, es brennen Ölfelder im Irak. Wir haben überall wird einfach das Klima für sinnlose Zwecke zum Teil kaputt gemacht. Und jetzt führen wir die Diskussion hier. Also ich möchte schon mal sagen, da gibt's vielleicht, ja, wir machen ja unglaublich viel. Ich meine, schau mal die Häuser in der Schweiz an. Es gibt kein Land, wo die Häuser so gut isoliert sind. Ich habe in den USA gelebt, ich bin vor kurzem wieder in den USA gewesen. Ich meine, die leben dort in billigen Holzbaracken, die meisten Leute. Ein bisschen außerhalb
von der großen Stadt. Aber ich finde das von der Knie geschoben.
Isoliert wird und das CO2 geht alles aus. Also wir müssen schon ein bisschen,
also gut,
irgendwo ein bisschen Sinn.
Also noch ein Satz alle treten dazu.
Also wir müssen schneller sein. Ich glaube, wir machen nicht zu wenig. Aber wir machen viel, aber wir machen zu wenig, für das wir Ziele erreichen. Das sagt sogar das BAFU selber. Also ich glaube, wir sind dort wirklich gut beraten, unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, auch von ETH Zürich, die beste Hochschule von diesem Land, dem zu folgen. Und das heisst, dass wir auf gar keinen Fall dürfen wieder bremsen mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien.
Aline Trede, Ihre letzten Worte im Sonntag. Schön, bist du der Gast.
Ich bin immer wieder.
Danke vielmals. Also auch als Regierungsrätin darfst du Martin Bäumli, Thomas Aschi für die engagierte Diskussion. Ihnen die Heide, danke fürs Zuschauen. Morgen ein spannendes Tag täglich. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen restlichen Sommerabend. Gerade im Programm.